Hallo, ich bin Claudia Acklin und dies ist mein Podcast «Die Natur und die Stadt – Nature and the City». In dieser Staffel geht es darum, was wir von grünen Städten lernen können. Die Zeit der Intermezzi ist vorbei. Heute beginnt offiziell die dritte Staffel. Und zwar mit einer Reihe von Folgen, die den grünen Städten in der Schweiz und weltweit gewidmet ist. Diese Staffel soll etwas Tempo haben, auf sogenannte Best-Practice-Beispiele fokussieren. Auf das ruhige Intermezzo folgt ein Vivace. Nachdem ich mehr als 70 Episoden über viele einzelne Teile zur Stadtnatur veröffentlicht habe, will ich mit dieser Staffel ein Puzzle zusammensetzen und etwas grundsätzlicher fragen. Was ist überhaupt eine grüne Stadt? Warum sind einige grüner als andere? Was machen die grünen Städte richtig? Und was können andere Städte und Gemeinden von ihnen lernen? In den letzten Wochen habe ich 15 davon gefunden, die ich zu den Vorreitern zählen würde. So habe ich etwa gelernt, dass in Vancouver, Kanada, 47% der Bevölkerung, Sie haben richtig gehört, fast jeder Zweite in irgendeiner Form gärtnert. Wie ist so etwas möglich? Oder dass Wien in den Quartieren mit wenig Stadtgrün und viel Hitzebelastung sogenannte Grätzeloasen fördert. Die Wiener und Wienerinnen bauen dort mit Unterstützung der Behörden grüne Inseln auf die Gehsteige für die Natur und für das gemütliche Zusammensein unter Nachbarn. Oder Utrecht. Sie hat eine Autobahn mitten durch die Stadt in einen Kanal verwandelt, wo Menschen heute spazieren und joggen gehen. Und ausgerechnet Wuhan, das nicht den besten Ruf hat, hat in beispielhafter Art und Weise das Schwammstadtkonzept umgesetzt. Die Staffel 3 wird über diese Städte und ihre Schlüsselprojekte berichten. Mal werde ich mit Leuten von dort sprechen können, mal werde ich mit Expertinnen hier darüber diskutieren, ob einzelne Projekte in der Schweiz auch möglich wären. Anfangen möchte ich aber wie gewohnt mit uns, mit einer Organisation, die grüne Städte und Gemeinden zertifiziert, mit Grünstadt Schweiz. Diese Organisation hat einen ausgeklügelten Plan entworfen, mit dem sie überprüfen kann, wie gut eine Stadt grüne oder klimarelevante Maßnahmen umsetzt. Ich bin dafür nach Biel gereist, zum Geschäftsführer von Grünstadt Schweiz, zu Antonio Di Blasi. Er wohnt auch in Biel, einer Stadt, die noch nicht zertifiziert ist. Und ich wollte zuerst mal von ihm wissen, ob er Biel als grüne Stadt einstuft. Wir sprechen übrigens Hochdeutsch, damit uns auch die eine oder andere Person aus der Romandie verstehen kann und hoffentlich einige Menschen aus Deutschland oder Österreich.
Ist eine gute Frage. Grundsätzlich hat Biel sicher viel Verbesserungspotenzial, aber es gibt definitiv auch viele Quartiere, die schon sehr schön gestaltet wurden. Und mit schön meine ich wirklich eben mit dieser zukunftsorientierten Sicht, wie man eigentlich eben grüne Städte auch darstellen möchte. Als ganz konkretes Beispiel, die Schüssinsel ist wirklich ein tolles Projekt, welches auch oft als Vorzeigeprojekt verwendet wird, eigentlich in der ganzen Schweiz, ist ein Renaturierungsprojekt der Schüss, also dieser Fluss, der durch Biel fließt. Und da wurde wirklich ein ganz schönes Wohnquartier kreiert, wo man also wirklich merkt, es kann Natur und Wohnen können wirklich vereint werden. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch die Biodiversität gefördert werden kann, unsere Lebensgrundlage eigentlich. Also es gibt durchaus sehr schöne grüne Quartiere. Es gibt auch solche hier in Biel, die Verbesserungspotenzial haben, definitiv.
Grünstadt Schweiz ist eine Organisation, die wir jetzt heute ein wenig genauer anschauen. Unter anderem zertifiziert sie Städte und Gemeinden, die ein Label erreichen möchten, eine Grünstadt zu sein oder eine grüne Gemeinde zu sein. Das heißt, sie müssen bestimmten Kriterien genügen. Aus der Sicht von Grünstadt Schweiz, was ist, sagen wir mal, die ideale grüne Stadt?
Ja, das Label möchte eigentlich als hauptsächliches Ziel Folgendes bewirken. Es möchte eigentlich bewirken, dass die Städte und Gemeinden mehr investieren in eine nachhaltige Pflege, eine nachhaltige Strategie auch für das Siedlungsgrün. Also wirklich eine qualitative Aufwertung des Siedlungsgrüns. damit man wirklich auch merkt, dass Siedlungsgrün ist ganz, ganz wichtig und ganz zentral, heute bereits, aber vor allem für die Zukunft. Wir wissen es ja, klimatisch werden sich die ganzen Bedingungen sehr stark ändern. Die Schweiz ist eines der Länder, das wahrscheinlich am meisten auch die Auswirkungen verspüren wird. Und dementsprechend sind auch diese Grünflächen bei uns im urbanen Raum umso wichtiger und werden auch immer wichtiger. Und da geht es wirklich darum, diese Grünflächen aufzuwerten. Einerseits ganz konkret, also die Qualität, gleichzeitig aber auch mit diesem Zertifikat die Arbeit, die dahinter steckt, aufzuwerten. Also dass man dort wirklich eine Anerkennung für die ganze, für alle Ressourcen, die eigentlich reingesteckt werden, dass man da auch wirklich konkret einen Wert setzt. Und die Idee ist, dass man schweizweit wie gewisse Standards festlegen kann, wo die Qualität und wie sie definiert wird für solche Grünflächen. Und gleichzeitig geht es auch darum, dass eben nicht nur einzelne punktuelle grüne Oasen, wenn man so will, im urbanen Raum entstehen, sondern dass man diese eben gemeinsam vernetzt. Also so ökologische Vernetzung, das als Stichwort, und dass man dort wirklich das Ganze als Einheit sieht und eben nicht nur punktuell. Das ist halt oft immer noch ein bisschen der Fall, dass man vielleicht eben an gewissen Orten schon sehr gute, positive Maßnahmen hat. Vielleicht fehlt aber noch ein bisschen das ganzheitliche Bild. Und das möchte eigentlich Grünstadt Schweiz auch bewirken.
Also in der letzten Zeit ist das sehr oft passiert, dass Städte die ersten wirklichen Auswirkungen dieser Hitzesommer gespürt haben. Auf der einen Seite zu viel Wasser, auf der anderen Seite. Und viele haben sogenannte Klimaanpassungsstrategien gemacht. Und die hat ja wie verschiedene Dimensionen. Aber ich frage mal ganz blöd, weil Sie ja schließlich der Spezialist dafür sind, was kann Stadtgrün dazu beitragen, dass das Klima, sagen wir, in irgendeiner Weise erträglicher wird für die Bevölkerung?
Also im Grunde ist ein wichtiger Punkt sicher die Entsiegelung von betonierten, asphaltierten Flächen. Also möglichst wenig Grau und mehr Grün. Es geht wirklich in diese Richtung. Das sind auch so ein bisschen die Prinzipien von Schwammstadtprojekten überall in der Schweiz, die immer wieder oder stärker am Aufkommen sind. Es geht also wirklich darum, dass genau solche graue Betonflächen, die ja sehr stark auch die Hitze aufnehmen und in der Nacht dann eigentlich wieder losgeben, dass man die möglichst reduziert, so dass eben durch die Vegetation auch ein gewisser Kühleffekt entsteht im urbanen Raum. Das können auch ganz konkret beispielsweise grüne Fassaden sein, die ja, man weiß es gibt ganz viele Studien, die belegen, dass auch für das Innenraumklima ganz viele positive Auswirkungen bestehen, wenn man eine grüne Fassade hat, oder Gründächer. Und das sind einerseits solche Hitzeminderungseffekte, die entstehen, und gleichzeitig fungieren diese Grünflächen als Bindeglieder, um eben, wie ich vorher erwähnt habe, diese ökologische Vernetzung zu ermöglichen. So, dass eben auch zum Beispiel gewisse Tierarten, Insektenarten sich wirklich innerhalb dieses ökologischen Netzwerks verbreiten können. Gilt natürlich auch für Pflanzen, die aber weniger mobil sind, logischerweise.
Ja genau, es sind Netzwerke, und zwar einerseits horizontal, aber auch vertikal interessanterweise. Oder wenn wir oben auf den Dächern noch was haben, haben wir dort eine Fläche mehr, die eigentlich begrünt werden kann. Das heißt, Insekten können rauf, Vögel können rauf, sie können wieder runter und so weiter. Es gibt also verschiedene Arten, eigentlich dieses Grün zu vernetzen in der Stadt. Ist Grünstadt Schweiz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist stark getrieben von Stadtgärtnereien, von Gartenbauämtern und noch einige zugewandte Orte. Ich glaube, die ZHAW ist noch dabei und andere. Kann man sagen, dass das Stadtgrün eine strategische Funktion innerhalb der Behörden hat, die etwas damit zu tun haben, das Stadtklima und die Biodiversität zu verbessern?
Ja, definitiv. Also eigentlich müsste es viel wichtiger sein als strategisches Instrument, gerade auch für die Politik zum Beispiel. Und das ist eines der Ziele von Grünstadt Schweiz, dass man eben wirklich diese Aufwertung auch des Siedlungsgrüns, der Grünflächen im urbanen Raum, dass man das wirklich auch aus politischer Sicht noch mehr anerkennt. Und genau, vielleicht um ganz kurz Klammer auf, Klammer zu, zur Organisation selbst. Also das Label wurde 2012 von der Vereinigung Schweizerische Stadtgärtnerinnen und Gartenbauämter ins Leben gerufen. Also genau diese Zielgruppe, die Sie eben vorher erwähnt haben. Damals wurde das Ganze in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern auf die Beine gestellt. Einerseits eben die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, also die ZHW, Fibel, Bioterra zum Beispiel eben auch. Also es waren wirklich verschiedene Forschungspartner, die da mitgewirkt haben. Und auch Nateco, das ist noch heute ein Beratungsbüro, welches damals sehr viel Eigenleistung reingesteckt hat und bis 2022 auch die Geschäftsstelle geführt hat. Und genau diese Akteure treiben eigentlich dieses Label mit den gleichen Zielen oder mit ähnlichen Zielsetzungen, dass man eben wirklich auch die Wichtigkeit der Stadtgärtnereien für den ganzen urbanen Raum ins Zentrum legt und merkt, eigentlich ist das wirklich Zukunftsmusik, dass man da unbedingt noch mehr auch aus politischer Sicht das Ganze als wichtiges Führungsinstrument ansehen muss. Und ein solches Zertifikat kann dabei helfen.
Also Stadtgrün nicht nur als Verhübschungsfaktor und als die schöne Fassade einer Stadt für die Touristen, sondern eigentlich etwas eine handfeste Funktion hat, letztlich für das Wohlbefinden der Bevölkerung. Oder? Den Umgang mit einer Situation, die uns alle wirklich sehr beschäftigt. Jetzt heißt das aber natürlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn Stadtgrün aktiv wird, wird es sehr bald irgendwo mit dem Thema Straßenbauamt zu tun haben, also Tiefbau, Energie sowieso, wie stark wird auch zum Beispiel Photovoltaik gepusht in einer Stadt. Das heißt, eigentlich müssen die Gartenämter und die Stadtgärtnereien müssen eigentlich in einem engen Austausch sein mit anderen Behördenmitgliedern oder Abteilungen. Ist das etwas, was Sie versuchen auch anzuregen in dem Prozess, den Sie anstoßen, um eine Grünstadt zu werden?
Genau, das ist definitiv ein wichtiges Ziel. Ist natürlich sehr situativ zu betrachten in größeren Städten, welche wirklich so organisiert sind, dass es ganz viele verschiedene Ämter sind, ist die Herausforderung umso größer sehr oft, weil eben vielleicht diese Schnittstellen noch nicht ganz so gut funktionieren, die Kommunikation vielleicht noch etwas verbessert werden könnte. Und genau dort setzt eigentlich Grünstadt Schweiz auch an. Also dass man wirklich eine Möglichkeit findet, wie eben genau diese Zusammenarbeit gefördert werden kann und von solchen Synergien zu profitieren. Weil zum Teil bestehen diese, man merkt es vielleicht einfach noch nicht und müsste einfach noch mehr auf solche Synergien eingehen. Bei kleinen Gemeinden ist die Situation oft ein bisschen anders. Manchmal gibt es ja nicht mal eine eigene Stadtgärtnerei, das läuft alles über den Werkhof beispielsweise. Und das hat einerseits Vorteile, vielleicht aber auch Nachteile. Der Vorteil ist sicher, dass eben die Hürde, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen zu fördern, vielleicht kleiner ist, weil eben die Wege auch kürzer sind als in größeren Städten und Gemeinden. Andererseits sind sie sich das vielleicht nicht so gewohnt und das bringt halt ein bisschen Innovation. Das braucht halt oft auch etwas Zeit. Aber im Grunde ist wirklich diese Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen ganz, ganz wichtig, weil wenn die Stadtgärtnerei gewisse Maßnahmen versucht umzusetzen, aber das dann von den anderen völlig ignoriert wird oder nicht auch mindestens so umgesetzt wird, wie das die Stadtgärtnerei macht, dann kommt man sehr schnell auf schon fast kontraproduktive Maßnahmen, die niemandem etwas bringen.
Sie haben ein wichtiges Instrumentarium, das nennen Sie einen Maßnahmenkatalog. Und der hat so wie verschiedene Dimensionen. Das ist so wie Ihr Kompass. Daran messen Sie dann später eine Stadt oder eine Gemeinde.
Genau, richtig. Ja, also der Katalog kann sehr gut wie ein Kompass angeschaut werden, finde ich ein guter Vergleich. Ist effektiv das Hauptinstrument von Grünstadt Schweiz. besteht aus 40 konkreten Maßnahmen. Aber einfach nur so 40 Maßnahmen zu haben, wäre fast wie eine große Überforderung. Und es braucht eben eine gewisse Gruppierung. Und dazu wurden diese 40 Maßnahmen in drei große Prozesse unterteilt. Dabei haben wir die Kernprozesse und das Wort sagt es eigentlich selbst. Dort finden wir wirklich den Hauptfokus auf die Grünflächen, also einerseits die Pflanzenproduktion und Beschaffung, weil man vielleicht auch auswärts beschaffen muss. Dann die ganze Pflege und der Unterhalt wirklich der Grünflächen. Da ist also wirklich ein großer Teil mit dabei. Und das geht von dem differenzierten Unterhalt von Grünflächen bis hin zu den Stadtbäumen, Altbäumen. Dann gibt es die strategischen Prozesse. Und da sind wir ein bisschen weiter weg vom, in Anführungszeichen, grünen Bereich, aber eben mindestens so wichtig, wo auch eben die ganzen strategischen Aspekte angeschaut werden, welche Instrumente sind auch vielleicht auf politischer Ebene verankert, die ganzen Kommunikationsaspekte, also Sensibilisierungsmaßnahmen, werden partizipative Prozesse mit der Bevölkerung durchgeführt, bis hin zu dem ganzen Aspekt Personalpolitik und auch Weiterbildung der Mitarbeitenden. Und schließlich gibt es noch Unterstützungsprozesse. Und dort sind wir eher in der Beschaffung drin, in der Logistik drin, wo man also auch überlegt, welche Maschinen werden ganz konkret gekauft. Und gibt es Einkaufsrichtlinien, die wirklich auch die Gemeinde respektive die Grünabteilung der Gemeinde respektiert? Werden Transportwege möglichst kurz gehalten? Also eben nachhaltige Mobilität, ist das so ein Stichwort? Das sind wirklich so diese Aspekte und diese drei große Päckchen, die dann jeweils auch wieder in kleinere Untergruppen aufgeteilt werden, um auch den ganzen Prozess etwas zu vereinfachen.
Haben Sie in der Schweiz, gibt es da sogenannte Klassenbeste, also solche, die schon das Label Gold zum Beispiel erreicht haben oder ein Silber oder ein Bronze? Erzählen Sie doch mal von einem Beispiel.
Es gibt effektiv bereits Städte, die Gold erreicht haben. Zürich ist ein Beispiel, welche als Stadt sofort direkt bei der Erstzertifizierung Gold erreicht hat. Und andere Städte, wie zum Beispiel Basel, Schaffhausen, aber Luzern auch, die haben Gold bei der Rezertifizierung erreicht. Und das sind spannende Beispiele, gerade in Luzern ganz konkret, weil Luzern hatte wirklich das Erreichen des Goldniveaus als Legislaturziel gesetzt. Also bei der Erstzertifizierung haben sie Silber erreicht und für sie war einfach wichtig, das wird wirklich auf politischer Ebene als Legislaturziel verankert. Also wirklich, um aufzuzeigen, Grünstadt Schweiz kann auch ein wichtiges politisches Instrument sein. Und wenn man zurückgeht auf den ganzen Aspekt Kommunikation, Sensibilisierung, da kann ich Basel erwähnen als Beispiel. Basel hat eben letztes Jahr rezertifiziert und Gold erreicht und hat eigentlich im Laufe der ganzen Vorbereitungszeit auch eine Webseite errichtet, wo Best-Practice-Beispiele präsentiert werden, ganz konkrete Tipps auch für die Bevölkerung gegeben werden, Projekte, die umgesetzt wurden. Und genau das ist eigentlich, was unter anderem dank vielleicht auch Grünstadt Schweiz und dank dieser Motivation der Zertifizierung auf die Beine gestellt werden konnte. Also, dass man wirklich diese Webseite als Tool verwendet, nicht nur für die Bevölkerung, sondern wirklich auch für andere Gemeinden, die sich vielleicht inspirieren lassen können und merken, was gibt es da für Projekte, die umgesetzt wurden.
Also, das heißt, Sie haben eine Zertifizierung und wenn die nicht auf Gold landet, dann gibt es Tipps, was man verbessern könnte und dann kann in einigen Jahren dann die Stadt nochmals kommen. Aber jetzt trotzdem mal ganz konkret als Beispiel. Was macht Luzern besser vielleicht als Zürich? Was macht Zürich vielleicht besser als Basel? Und was macht Basel besser als alle anderen? Können Sie eigentlich wirklich so ganz typische Best-Practice-Beispiele erwähnen?
Ja, ich kann ein paar erwähnen, die eben Gold erreicht haben. Es ist jetzt gerade in Luzern. Luzern als Stadt hat eine eigene Pflanzenproduktion und eine eigene Baumschule. Und diese produziert nach der Bioknospe oder nach den Bioknospe-Richtlinien. Das heißt, sie haben auch wirklich diese Biozertifizierung. Und das ist sehr vorbildlich. Also das ist definitiv auch etwas sehr Positives. Führt dazu, dass sie auch relativ gut kontrollieren können, welches Saatgut wird verwendet, respektive was für Pflanzen werden eigentlich eingesetzt auf dem Territorium der Stadt Luzern. Zürich hat beispielsweise bei der Erstzertifizierung bereits ganz klar ab 2021 gesagt, keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr, außer bei sehr streng begründeten Ausnahmefällen und erst, wenn dann die Geschäftsleitung das Okay gibt. Also das ist auch eigentlich eine sehr vorbildliche Art und Weise, wie dass man genau solche Aspekte eigentlich umgehen kann und solche Maßnahmen umsetzen kann, um eben möglichst nachhaltig die Pflege der Grünflächen im urbanen Raum zu gewährleisten.
Ich habe vor einem Jahr circa mit einer Phytotherapeutin ein Interview auf dem Platzspitz gemacht, gleich neben dem Bahnhof. Sie ist spezialisiert für Heilkräuter in der Stadt, Wildkräuter, also Wildpflanzen. Und ich habe sie gefragt, die sind doch alle vergiftet. Und sie sagte, nein, hier in Zürich ist es ganz gut, da darf man eigentlich keine Pestizide mehr verwenden. Genau. Das heißt, man kann tatsächlich im eigenen, in einem öffentlichen Garten etwas pflücken und darf es sogar essen.
Genau, das ist eben genau diese Idee. Und es wird relativ viel gemacht in der Schweiz, aber es gibt sicher noch Gemeinden, die halt immer noch zu kämpfen haben mit alternativen Methoden. Und dann ist es klar, da hat Zürich sicher auch eine wichtige Vorbildfunktion, genau für dieses Thema.
Also in Ihrer Arbeit stolpern Sie dort auch gegen die Hindernisse. Wo denken Sie, wo klemmt es manchmal, wenn es nicht vorwärts geht?
Also wenn ich jetzt ganz konkret an die Zertifizierung denke, dann ist sicher der Aufwand ein bisschen eine wichtige Hürde. Viele Gemeinden denken, wir setzen zwar gewisse Maßnahmen um, aber der ganze Aufwand, um das Ganze zu dokumentieren, das ganze Dossier vorzubereiten, das ist dann zu viel. Also wir haben dann nicht die Ressourcen, weder die finanziellen Ressourcen noch die persönlichen Ressourcen, um das Ganze stemmen zu können. Und das ist absolut verständlich. Es ist eine ziemlich anspruchsvolle Zertifizierung und der ganze Vorbereitungsprozess braucht auch etwas Zeit. Gleichzeitig versuchen wir auch, den Gemeinden aufzuzeigen, genau dieser Prozess ist im Grunde viel wichtiger als das Label, das man am Schluss bekommt. Der Weg ist das Ziel. Also es geht wirklich darum, dass man eben vielleicht gewisse Abläufe, die man intern hat, auch zyklisch durch die verschiedenen Erst- und Rezertifizierungen in Frage stellt, vielleicht analysiert und sich überlegt, was könnte man besser machen. Und vor allem, gerade bei kleinen Gemeinden, hat man oft das Problem, dass die Abläufe nicht dokumentiert werden. Also da ist vielleicht eine Person, hat Leitfunktion innerhalb des Werkhofs oder der Stadtgärtnerei, ist dann nach 45 Jahren pensioniert und das ganze Know-how geht wie verloren, weil das alles nie richtig dokumentiert wurde. Und genau diese Zertifizierung hilft dabei, um das Ganze eben so gut wie möglich zu dokumentieren.
Und Sie lassen die Gemeinden und die Städte auch nicht allein, Sie geben ihnen eigentlich Berater. Ich glaube, es findet auch ein aktiver sogenannter Wissenstransfer statt, Wissens- und Technologietransfer zu diesen Gemeinden und zu diesen Städten.
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist effektiv so, dass die Gemeinden oft denken, ja, wenn ich das alles alleine stemmen muss, geht das sowieso nicht. Und dort ist es effektiv so, dass wir einen Pool von 6 Grünstadt-Schweiz-Beratern haben. Momentan sind das alles Männer. Und diese begleiten die Städte und Gemeinden von A bis Z.
Nun ist die Konkurrenz zwischen Zürich und Basel legendär, oder? Jetzt haben Sie konkurriert um das Label. Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Label Grünstadt-Schweiz eine Art positiven Wettbewerb auslösen, dass andere sagen, wenn die das können, dann können wir das auch.
Das sind wir überzeugt davon, ja. Ich glaube, das hat definitiv auch einen positiven Effekt. Ob das jetzt ganz konkret bei Zürich und Basel der Fall ist, weiß ich nicht, aber sie sind ja sowieso sehr vorbildlich unterwegs, beide. Und ich weiß auch, dass die größeren Städte in der Schweiz sich auch regelmäßig treffen, also zumindest die Stadtgärtnereien, um eben wirklich auch diesen Wissenstransfer zu garantieren. Also da ist dann die positive Kooperation deutlich stärker als die Konkurrenz, die man da vielleicht etwas wahrnimmt. Ein ganz konkretes Beispiel, was man auch erwähnen könnte, ist im Kanton Waadt. Also wir haben eigentlich interessanterweise deutlich mehr Gemeinden aus der französischen Schweiz, die zertifiziert sind, insbesondere aus dem Kanton Waadt. Und das hat wie zwei Gründe. Der erste Grund ist, der Kanton finanzierte und finanziert noch heute einen Teil des Aufwands für die Zertifizierung. Also diese Unterstützung ist für die Gemeinden natürlich sehr, sehr wichtig. Der andere Grund ist aber auch, dass insbesondere in der französischen Riviera, also entlang des Genfersees, hat das Ganze mal mit ein paar Gemeinden angefangen und plötzlich merkten dann andere, ah Moment, wenn die Nachbarsgemeinde das hat, dann will ich das Zertifikat auch. Und heute befinden wir uns eben in einer Situation, wo wir Lausanne, Morges, Renon, Montreux, La Tour de Paix und ganz viele andere, die sich zertifiziert haben lassen oder in der Zertifizierungsphase sind. Und das ist natürlich schon auch sehr positiv, weil durch die Zertifizierung haben sie natürlich ihre Abläufe auch in Frage gestellt, analysiert und verbessert und dementsprechend dann auch für die Förderung der Biodiversität, des Siedlungsgrüns etwas gemacht, was sehr positive Auswirkungen hat. Insgesamt ist die Schweiz sicher gut unterwegs, aber mit sehr viel Verbesserungspotenzial. Also wir haben sicherlich Städte eben wie Zürich, Basel, Luzern, die sehr vorbildlich unterwegs sind, eben auch Schaffhausen, die haben auch, setzen sehr viel um. Also es wird auch sehr viel zum Beispiel mit Schulen zusammengearbeitet, die ja auch oft ein großes Potenzial haben, wo gewisse Flächen vielleicht entsiegelt werden können, wo auch eine gewisse Sensibilisierungsfunktion auch übernehmen können. Weil wenn man möglichst früh anfängt mit der Information, wie das man eigentlich mit der Biodiversität korrekt umgehen sollte, dann hat das sicherlich auch langfristig positive Folgen. Also ich glaube, da sind wir in der Schweiz sehr gut unterwegs. Manchmal fehlt wahrscheinlich der Mut, wie in gewissen Städten eben aus Europa, um etwas radikaler zu bewirken. Wo vielleicht die Schweiz noch etwas konservativ unterwegs ist. Und wo es vielleicht eben schwieriger wäre, sagen zu können, okay, wir machen jetzt wirklich eine Stadt oder einen Innenteil der Stadt, der komplett Fußgänger und Velofahrern zugeteilt ist und keine Autofahrer mehr. Ich glaube, da braucht es wahrscheinlich in der Schweiz noch etwas Zeit. Solche Öko-Quartiere hingegen, die gibt es immer mehr. Ich glaube, solche Quartiere, es gibt eins in Meran beispielsweise, und da haben sie wirklich versucht, auch aus intergenerationeller und interkultureller Sicht das Ganze so zu gestalten, dass man im Grunde wirklich möglichst in diesem Quartier bleiben kann und alles eigentlich da drin abläuft. Von eben der Arbeit zur Schule bis hin zu den Freizeitmöglichkeiten. Das Siedlungsgrün hat dort eine ganz wichtige Rolle, eben auch für die Freizeit als Naherholungsgebiet. Und ich glaube, das kommt immer mehr auch in der Schweiz. Also da können wir sicher gespannt sein auf interessante Projekte.
Also was ich auch wichtig finde an ihrer Vision sozusagen ist, dass es gibt ja wie Akteursgruppen, die mehr oder weniger gut oder mehr profitieren von einer grünen Stadt. Also ist mal die Bevölkerung, oder die gesünder, weniger Schadstoffe in der Luft, weniger Schadstoffe im Boden und so weiter leben würde mit einer grünen Stadt. Es gibt dann die Verwaltung, die ein wichtiger Akteur ist, die eben das alles ins Rollen bringt und umsetzen muss. Und die Politik ist ein weiterer Akteur. Und ich denke, ganz entscheidend, was ich jetzt gesehen habe zumindest, ist, wie gut die Zusammenarbeit von Behörden und Bürgern funktioniert. Aus Ihrer Sicht, von den Städten, die jetzt, sagen wir, zertifiziert wurden, ist das eine Achse, die man pflegt, diese Form von Zusammenarbeit?
Das auf jeden Fall. Diejenigen, die wirklich zertifiziert wurden, dort hat man gemerkt, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist innerhalb auch der Zertifizierung. Also das hat echt wirklich dazu geführt, dass die Politik auch einbezogen wurde, eben gerade Luzern. Es ist wirklich ein politisches Ziel, dass man da Gold erreicht. Das war auch bei anderen Städten der Fall. Ich glaube, das ist definitiv eine Möglichkeit und eben, ich glaube, das haben Sie selbst auch erwähnt, zwischen der Politik und der Bevölkerung besteht oft ein Gap und das Zertifikat kann eigentlich als Bindeglied wirken. Es kann durchaus also diese Möglichkeit bestehen und es wird auch oft so gemacht. Oft halt einfach mit der Stadtverwaltung, mit der grünen Abteilung vielleicht, manchmal ist es auch die Umweltabteilung, die so ein bisschen als Zwischenglied fungiert. Also dass die ganzen Sensibilisierungsmaßnahmen, die Kommunikationskampagnen, die laufen halt dann sehr oft über das Stadtgrün beispielsweise. Und so kann man eigentlich die Bevölkerung und die Politik wie zusammenbringen. Ich glaube, da spielt eben die Verwaltung eine ganz zentrale Rolle. Und das wird in den Städten, die zertifiziert sind, sehr gut gelebt.
Ja, ich habe ein Beispiel dazu. Ich bin die letzten 13 Jahre habe ich in Bern gelebt und das Stadtgrün dort hat ganz viele Aktionen gemacht für und mit der Bevölkerung. Zum Beispiel hat sie Gärten ausgezeichnet oder zeichnet sie heute noch aus, die biodivers sind. Oder Balkone, das nennen sie dann Klimabalkone. Oder man hat einen Spaziergang, einen Biodiversitätsspaziergang durch die Stadt gemacht. Dort gibt es diesen relativ engen Kontakt, und man, weil eigentlich da eine ganz wichtige Tatsache im Hintergrund steht, die Privaten und ihre Gärten, das sind ganz tolle Grünflächen. Und wenn die alle richtig, in Anführungszeichen, biodivers gepflegt würden, hätte man dort ein großes Potenzial. Und ich weiß nicht, ob Sie an solchen Themen auch dran sind, wenn Sie mit Ihren Städten arbeiten oder den Gemeinden.
Grundsätzlich ist das eben ein Riesenpotenzial, wo man noch mehr machen könnte. Das Label Grünstadt Schweiz bezieht sich vom Perimeter her wirklich nur auf die Flächen, wo die Verwaltung direkt einen Einfluss hat, also wo direkt von der Verwaltung oder von der Stadt gepflegt werden. Das heißt, eben Privatgärten gehören da natürlich nicht dazu. Umso wichtiger sind aber eben die Maßnahmen, die zur Kommunikation, Sensibilisierung, partizipative Prozesse gehören, genau wie Sie erwähnt haben in Bern. Bern ist so ein tolles Beispiel, nicht zertifiziert, aber macht natürlich sehr, sehr viel. Also dort geht es wirklich mehr darum, dass die Stadt Bern wegen dem bürokratischen Aufwand wahrscheinlich das Zertifikat nicht erlangen wird im Moment, aber eine sehr vorbildliche Stadt, was eben das Stadtgrün anbelangt. Und genau solche Projekte sind umso wichtiger. Und wir haben jetzt auch in unserem Maßnahmenkatalog auch die Möglichkeit als Stadt, dass man noch freie Zusatzmaßnahmen zertifizieren lassen kann. Die geben auch wie Zusatzpunkte während des Audits. Und dort kommen eben genau solche Projekte rein. Das können Gemeinschaftsgärten sein, die vielleicht auf eine gewisse Art und Weise gepflegt werden, mit eben Nachhaltigkeitsaspekten, mit klaren Richtlinien vielleicht. Das können Schulprojekte sein, die eben durchgeführt werden, wo dann Asthaufen, Steinhaufen, kleinere Strukturen für die Förderung der Biodiversität umgesetzt werden, um eben wirklich auch die Bevölkerung abzuholen und dort eine gewisse Sensibilisierung zu bewirken, damit sie auch in ihrem Privatgarten oder eben auf dem Balkon etwas umsetzen.
Also ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich über alle wichtigen Dinge gesprochen, können ganz am Schluss noch eine Sicherheitsfrage dann stellen, aber vielleicht, um mal das so wie etwas abzurunden, was ist Ihre ganz persönliche Vision davon? Wie müssten Städte, wie müsste Biel sein in 20 Jahren? Wo müsste etwas passiert sein, dass Sie sagen, wow, jetzt gehen wir in die richtige Richtung?
Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema, was für mich persönlich nicht nur in Biel, sondern in ganz vielen anderen Städten wichtig wäre, ist wirklich die Entsiedlung. Ich glaube, dort kann sehr viel passieren. Das geht einerseits um die Minderung der Hitzeinseln, aber eben auch die ganze Überlegung mit Schwammstadt. Wie gehen wir eigentlich mit den Starkniederschlägen um zukünftig, aber auch mit den Trockenheitsperioden? Also wir werden wirklich immer mehr diese extremen Ereignisse haben und mit denen zu kämpfen haben. Und die Entsiegelung wird wahrscheinlich sehr viel bewirken können. Da muss man halt ganz gezielt die Flächen identifizieren, die dafür geeignet sind. Das können auch Parkplätze sein, die manchmal ganz einfach und mit nicht einem riesigen Aufwand entsiegelt werden können, um auch eben der Vegetation eigentlich die Möglichkeit zu geben, einen anderen Wert diesen Flächen zu geben. Also das ist von mir aus definitiv ein ganz wichtiger Faktor, den man vermehrt sehen könnte in den Städten, in Biel und auch in anderen. Und da würde die Qualität unserer Flächen auch im Allgemeinen sehr stark zunehmen, glaube ich.
Das war eine Folge von Die Natur und die Stadt, Nature and the City, und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Das ist die erste Folge der dritten Staffel, die versucht, einen kleinen Überblick über gute Beispiele grüner Städte zu vermitteln. Man findet übrigens meinen Podcast auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Auf meiner Webseite Nature and the City kann man einen Newsletter abonnieren oder auch verpasste Folgen noch hören. Und ich bin auch auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok zu finden. In meinen Shownotes zu jeder Folge veröffentliche ich auch stets weiterführende Links zum Thema. Empfehlen Sie den Podcast doch bitte weiter, aber so oder so freue ich mich, wenn Sie auch in 3 Wochen wieder zuhören.